Also da fährst du auf ein Musikfestival und dann passiert, was Xavier Naidoo in einem der Lieder singt: You were struck by the arrow of Cupid. Und das ist dann wie Thunder and Lightning. Ja, steht alles in diesem wunderschönen Text: Blitz und Donner. Und es wird auch dann das Ergebnis besungen mit einer wirklich liebenswerten Übertreibung. Da heißt es dann nämlich in Deutsch: Ich kenne nichts, was so schön ist wie du. Und er kriegt sich also nicht mehr ein, sagen die coolen Zuhörer. Er kann sich auch gar nicht vorstellen, dass im alten Israel nach einer eher liberalen rabbinischen Schule ein Mann seine Ehefrau nach Jahren allein deshalb entlassen konnte, weil er eine noch schönere findet. Aber solche Gedanken für Fortgeschrittene in den Beziehungen sind euch heute wahrscheinlich ganz fremd. Und das sieht auch diese Franklin Aretha, auch ein Lied von ihr so. Sie ruft allen durch den Pfeil des Liebesgottes Verwundeten nämlich unverzüglich zu: Forever and ever. Ja, also für immer. Und das ist, glaube ich, ein menschheitsalter Traum. Aus Romeo und Julia sollen Philemon und Baucis werden, so die antiken Sagenerzähler. Philemon und Baucis, das waren zwei Griechen, die sind miteinander alt geworden. Das hat sie unzertrennlich gemacht. Und der Obergott der Griechen, das war ein himmlischer Schürzenjäger, kommt mit Hermes bei einem Ausflug in die Welt bei ihnen vorbei. Die beiden Alten bewirten die Gäste. Und Zeus ist von ihrer Liebe und Treue so maßlos beeindruckt, dass er beschließt, die unzertrennlich gewordenen miteinander sterben zu lassen und für immer in eine einzige Eiche zu verwandeln. Aber ist das konkrete Leben als Liebespaar auf Dauer wirklich so einfach, wie es der Traum des Anfangs verspricht? Natürlich meint jede und jeder in der Überwältigung der jungen Liebe, dass diese stärker ist als der Tod, so heißt es auch in der Heiligen Schrift. Zumindest die Liebe des Anfangs passt nicht wirklich in Raum und Zeit. Sie ist immer und überall lebendig. Und ich habe noch keine Brautleute bei der Ehevorbereitung angetroffen, die mir gesagt haben: Also ich will dich lieben, oder die zueinander gesagt haben: Ich will dich lieben, aber nur das nächste halbe Jahr und nur im Schwarzwald oder in Salzburg. Also die Liebe ist irgendwie anarchisch und terroristisch, wenn man das so sagen kann. Eben das macht sie aber stark wie der Tod, so in einem der schönsten Lieder über die Liebe im Alten Testament, im sogenannten Hohen Lied der Liebe. Die vom Blitz der Liebe Getroffenen sind daher auch fest überzeugt, wie ihr auch, dass Gott euch zusammengeführt hat. Das ist euer Gefühl, wie ihr in der Vorbereitungszeit erzählt habt. Und auch übrigens in der Messe kommt dieser Satz ausdrücklich vor, im Gabengebet: Gott hat euch zusammengeführt. Und meint nicht nur ihr, sondern wir alle, die wir eure Liebe in diesem Gottesdienst bewundern und feiern. Und es ist ja auch wirklich nicht einfach zu erklären, warum sich jemand aus Salzburg und jemand aus dem entlegenen Schwarzwald haargenau zur gleichen Zeit bei einem Musikfestival befindet und dass unter den vielen Teilnehmenden ausgerechnet ihr beide euch begegnet seid und der Pfeil des Amor eurer beiden Herzen getroffen hat. Das muss man schon einmal verstehen und erklären können. Und da ist der Satz: Gott hat euch zusammengeführt, mehr als ein romantischer Satz, der erklärt, was man als Zufall auch verstehen kann. Und ihr verbindet auch mehr damit, weil ihr sagt: Ja, wenn es Gott war, der uns den anderen die andere geschenkt hat, dann ist sie die Richtige, ja, die Schönste, die Liebenswerteste. Und auch er ist der Richtige, stärkt mir den Rücken und gibt mir das Gefühl von Geborgenheit. Also sagen wir auch mit euch voll Überzeugung: Okay, Gott hat euch zusammengeführt. Allerdings Paare, die nach mehr oder minder kurzer Zeit nicht mehr miteinander können und dann auseinandergehen, womöglich im Rosenkrieg, die höre ich dann nicht mehr so freudig sagen, dass Gott sie zusammengeführt hat. Da wachsen dann die Zweifel und manche haben das Gefühl, sie hätten sich ordentlich verschaut, dass sie blind gewesen seien, als der Pfeil Cupidos sie traf und sie erst nach dem Ende der Verliebtheit die klare Sicht auf den anderen sich eingestellt hat. Eine alte kassidische Geschichte aus dem Judentum erzählt, dass übrigens auch das Zusammenführen von Paaren auch für Gott nicht einfach ist. Und auch er bei diesem Job keinerlei Erfolgsgarantie hat. Ich erzähle diese alte Geschichte, auch wenn die eine oder der andere sie bei einer früheren Predigt von mir schon gehört hat, aber ich finde sie jedes Mal beeindruckend und gut. Eine Matrone fragte Rabbi Yosef ben Chalafta: In wie vielen Tagen hat Gott seine Welt erschaffen? Der Rabbi antwortete: in 6 Tagen. Und die Matrone fragte weiter: Und was tut er seitdem? Und Rabbi Yosef erwiderte: Er bringt Ehepaare zusammen. Das kann ich auch, versetzte die Matrone. Ich habe zwar sehr viele Knechte und Mägde, aber in einer knappen Stunde kann ich sie miteinander zur Ehe verbinden. Rabbi Yosef sprach: Das mag leicht sein in deinen Augen. Für Gott jedoch ist es so schwierig wie das Spalten des Schilfmeeres. Darauf verließ der Rabbi die Matrone und ging fort. Und was tat sie? Sie nahm 1000 Knechte und 1000 Mägde, stellte sie in einer Doppelreihe auf und befahl, der und der soll die und die heiraten, und so verband sie alle in einer Nacht zur Ehe. Am nächsten Morgen kamen die verheirateten Knechte und Mägde zur Matrone. Dem einen war der Kopf zerschlagen, dem anderen war ein Auge ausgerissen, wieder einem anderen war ein Fuß gebrochen. Der eine sagte: Die will ich nicht, und jene sagte: Den will ich nicht. Und bestürzt sandte die Matrone hin und rief den Rabbi Yosef ben Chalafta zu sich. Sie sprach zu ihm: Eure Torah ist wahr, brauchbar und den Umständen entsprechend ist sie. Alles, was du gesagt hast, hast du richtig gesagt. Rabbi Yosef jedoch erwiderte: Ich habe somit Recht behalten. Wenn das Eheschließen auch leicht ist in deinen Augen, für Gott ist es so schwierig wie das Spalten des Schilfmeeres. Das Gefühl, Gott hat euch zusammengeführt, wenn es nur rückblickend ist, das kann auch trügerisch sein und euch in falsche Sicherheit wiegen. Und das ist aber kein Grund für mich, den Satz zu verwerfen, denn er trägt einen tieferen Sinn, der sich zeigt, wenn man den Satz ein bisschen ummodelt und sagt: Nicht Gott hat euch zusammengeführt, sondern Gott führt euch auch weiterhin zusammen. Und aus dem Rückblick wird offenherzige Aufmerksamkeit und eine vorausschauende Zuversicht. Und indem Gott euch auch hoffentlich auf dem langen gemeinsamen Weg führt, steigen eure Chancen, dass eure Liebe nicht erkaltet. Das geschieht aber nicht magisch, wie durch Zauberei, so gut die Verzauberung der Liebe ist. Vielmehr gibt euch Gott Einsicht und Weisheit und nicht zuletzt gute Ratschläge von Menschen, die es gut mit euch meinen und die selber schon Liebes erfahren und Leid erfahren sind. Und ich glaube, wenn ihr diese Ratschläge mit wachsender Bereitschaft aufnehmt, könnt ihr erkennen, wie ihr den Weg so miteinander gehen könnt, dass ihr in Frieden miteinander alt werdet. Von 2 Mitteln, die der Liebe gut tun und ihr eine Chance auf die Dauer geben, möchte ich jetzt noch erzählen. Dabei kann ich mich natürlich auf die langjährige Forschung über Ehepaare heute stützen. In dieser gibt es ja 2 einfache Fragen. Zunächst war man daran interessiert: Warum gehen denn Paare auseinander? Scheidungen waren damals die Ausnahme, man hat die Ursachen erforscht. Und aus den gefundenen Scheidungsgründen haben dann die Forscher fundierte Ratschläge abgeleitet, was Paare nicht tun sollen, wenn sie die Liebe nicht gefährden und zerstören sollen. Die Forschung hat also Don'ts herausgearbeitet. Man würde heute sagen: Lasst das, macht das nicht. Heute stellt allerdings die Forschung dann eine ganz andere Frage in den Vordergrund. Und das deshalb, weil sich die Beziehungslandschaft in unserer Kultur doch sehr verändert hat. Heute sind die Ehen eher labil. Es gibt in manchen Gegenden mehr Scheidungen als diamantene Hochzeiten. Und genau das untersucht heute die Beziehungsforschung. Und die Frage heißt nicht mehr: Warum gehen Paare auseinander, sondern: Was hält sie zusammen? Und auch jetzt werden aus den gewonnenen Forschungsergebnissen brauchbare Ratschläge herausgearbeitet. Aus den Don'ts werden Musts. Also macht das so, dann kann eure Liebe gegen den verbreiteten Trend gelingen und ihr werdet in Frieden miteinander alt. Sehr alt, sagt übrigens die Forschung, weil zufriedene Paare, noch dazu, wenn sie religiös sind und ehrenamtlich sich engagieren, die längste Lebenserwartung haben und seltener dement werden. Das ist auch eine gute Aussicht, die man aus der Forschung heute in Amerika herausgefunden hat. Ich schenke euch abschließend ein Don't und ein Must. Ja? Das Don't zunächst. Und die Wissenschaftler können doch sehr kantig reden. Ich habe mal einen Fachmann sagen gehört, solltest du vorhaben, aus gleich welchem Grund, deine Partnerin und deinen Partner in kürzester Zeit loszuwerden, dann fang einfach an, ihn zu verachten oder sie zu demütigen. Kritisiere und nörgle unentwegt. Vergleiche mit der früheren Zeit, als ihr euch kennengelernt habt, wie gut sie, wie gut er damals war. Nutze jede Chance für einen kleinen Nadelstich in den Selbstwert des anderen. Kurzum, mache den anderen die andere klein. Wer das konsequent macht, kann sicher sein, den anderen damit in seinem ohne dieses immer verletzlichen Selbstwertgefühl schwer zu kränken. Kränkung geschieht und diese belastet nicht nur die einzelnen Personen, physisch und psychisch, sondern macht eben auch die Beziehung krank. Genauso funktioniert Kränkung, so der österreichische Psychologe Reinhard Haller, der ein gleichnamiges Buch Kränkung geschrieben hat. Auch da werden psychische Cruise-Missiles abgefeuert, manchmal erbarmungslos. Also das ist mein erster Rat, das Don't, das ich euch ans Herz lege. Und das heißt auf gut Englisch, no humiliation. Keine Demütigung. Und das ist eine klare Entscheidung. Und wenn ihr die trefft, seid ihr schon über Berg. Ja? Ich glaube schon. Also Respekt, Achtung, Wertschätzung, gegenseitige Entwicklung, aufbauen, nicht niedermachen, aufrichten, nicht hinrichten, erhöhen, nicht erniedrigen, zum Wachsen Raum geben und ermutigen, statt klein machen und klein halten. Ich kenne ein Ehepaar, das ist 25 Jahre schon ganz gut in Krieg und Frieden verheiratet. Und ich habe sie gefragt, was das Betriebsgeheimnis bei ihnen war. Haben sie mir erzählt, ja, jeden Hochzeitstag gehen sie romantisch ohne ihre Kids essen, bei Kerzenlicht. Und dann reden sie den ganzen Abend nur über eine Frage. Kann ich neben dir wachsen? Oder kannst du neben mir wachsen? Bin ich für dich wie Sonne und Regen? Und es wird sich das Gefühl festsetzen, es geht gut. Wir haben es gut miteinander. Gott hat uns nicht nur zusammengeführt, sondern führt uns zusammen durch unsere Achtsamkeit und unsere eigene wertschätzende Liebe. So, und jetzt kommt noch das Must. Das ist noch schwieriger, weil nicht demütigen ist. So einfach ist es ja nicht, ja. Wenn man selber gekränkt ist, dann kränkt man wahrscheinlich aus Rache alleine schon und die ist ja süß, sagt man. Also das Must, was ihr unbedingt hinkriegen solltet, wollt ihr wirklich in Frieden miteinander alt werden. Und die Formel heißt, verwandelt die betörende Verliebtheit in belastbare Liebe. Verwandelt die betörende Verliebtheit in belastbare Liebe. Also ich habe natürlich aus eigener Erfahrung nichts gegen die Verliebtheit. Sie ist die so wunderbare, betörende Zeit eines Anfangs. Sie ist ein wertvolles Startkapital. Ohne sie würden viele erst gar nicht heiraten und sich der Hochrisikolebensform Ehe auszusetzen. Wir besingen die Verliebtheit daher zu Recht in unseren romantischen Liedern. Auch in diesem Trauungsgottesdienst werdet ihr wieder solche Sätze loslassen. Close your eyes and reach out your hand to me. Das ist wunderbar. Das ist Sprache der Verliebtheit. Eine schöne Zeit, in der uns das Leben leicht vorkommt, wir uns unglaublich kreativ erleben, leicht die Bodenhaftung verlieren, Wolke 7. Aber diese Verliebtheit macht eben auch blind, wie der Volksmund meint, wenn er sagt, Liebe macht blind, was ja genauer heißen muss, Verliebtheit macht blind. Das ist alles heute gut erforscht. Der Hormonhaushalt der Neuverliebten ist schlagartig verwirrt, die Chemie übernimmt die Regie. Und das ruft aber in der Tiefe lagernde Träume und Wunschbilder wach. Wir werden im Zustand der Verliebtheit zum Meistern des Projizierens, sagt Sigmund Freud, all dieser Wünsche auf jene Person, in die wir verliebt sind. Die andere, der andere spielt eigentlich letztlich keine Rolle als Person. aber ist eine perfekte Projektionsfläche, die im Scheinwerfer unserer Träume in so helles Licht getaucht wird, dass wir uns wie der begehrenswerteste Mensch, ja manchmal wie ein himmlischer Engel erscheint. Aber so sagen die Mediziner auch, dieser hormonelle Ausnahmezustand ist leider nicht von Dauer. Die Realität und der Verstand holen die Verliebten ein und auf den Boden der Tatsachen zurück. Dann zeigen sich die wahren Stärken, aber auch die wahren Schwächen in der anderen Person. Und je weniger Projektion, umso mehr Person wird sichtbar. Wir nehmen dann deutlich wahr, dass die andere aus einer anderen Lebenswelt kommt. Und nicht zuletzt gibt es Eltern und Verwandte, die ja unweigerlich mitgeheiratet werden. Und jetzt muss die Wandlung vom Verliebtsein zur Liebe beginnen. Denn dauerhafte, weil belastbare Liebe ist weit mehr als Verliebtsein. Ihr heiratet ja nicht das Wunschbild, sondern einen ganz konkreten Menschen mit Haut und Haaren. Es reichen auch nicht die romantischen Liebesschwüre des Anfangs, so sinnvoll diese sind. Diese dauerhafte und in guten wie in bösen Tagen belastbare Liebe zeigt sich weniger in Worten, denn in Taten. Ein Lied heißt daher wieder, Love is more than words. Und das ist ein sehr gutes Programm. Vor allem besteht die Liebe darin, das Geheimnis des geliebten Menschen wie ein Mega-Abenteuer zu erkunden und dabei unentwegt auf Überraschungen zu stoßen. Ihr geht der Liebe auf den Grund und dabei gehen die Wunschbilder zugrunde. Das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung. Und nachhaltig ist die Liebe nur dann, wenn sie euch auf dieser Erkundungsreise befähigt zu akzeptieren, dass der andere, die andere ein verletzlicher, schuldfähiger manchmal, aber auch ganz liebenswerter Mensch ist, und zwar genauso in dieser Gemischtheit. Und dass der andere bei allen Erkundungen letztlich ein Geheimnis bleibt. Aber ein Geheimnis, sagen wir in der Theologie über Gott, lässt sich weder besitzen noch beherrschen, sondern nur bestaunen und bewundern. Auch besteht der Sinn des Geheimnisses nicht darin, den anderen zu verstehen, sondern gleichsam im anderen eine Wohnung zu finden, also im Geheimnis des geliebten Menschen daheim zu sein. Steckt ja drinnen das Wort. Also geborgen zu sein. Und wenn wir sagen, wohnen im Geheimnis, reden wir vielleicht auch deswegen bei den wirklichen Festen der Liebe, die Mann und Frau einander zugewandt begehen, von beiwohnen. Ist ja auch nicht ganz zufällig das Wort. Und spätestens jetzt kann der Satz, Gott hat uns zusammengeführt, eine zweite überraschende Bedeutung bekommen. Viele Mystiker sagen uns, dass die einzigen Erfahrungen, in denen wir Gott in unserem irdischen Leben wirklich erfühlen können und antreffen, tiefes Leid und tiefe Liebe sind. Beide gehören so sehr zusammen, dass wir einem Menschen, den wir von Herzen lieben, sagen, ich kann dich gut leiden. Hat euch Gott vielleicht deshalb zusammengeführt, dass ihr im Geheimnis des geliebten Menschen gar eine Ahnung von der Liebe Gottes selbst bekommt? Könnte es sein, dass auf dem Lebensgrund des geliebten Menschen in den Tiefen der Person Gott einen Dwelling Place, eine Wohnstätte hat, wie die Bibel sagt? Weil jeder ein Tempel des Geistes Gottes ist oder wie die Teresa von Avila im Mittelalter als Mystikerin sagt, dass es eine innere Burg ist, unsere Seele, und ganz drinnen wohnt bei jedem, auch beim Atheisten, Gott selber. Wenn das jemand erahnt, dann haben Demütigungen keine Chance mehr. Und ist die Liebe zum anderen immer zugleich eine Ahnung von jenem Gott, der euch zusammengeführt hat. Ist es mir jetzt geglückt, euch zu sagen, was das Sakrament der Ehe ist? Einfach nur ein Erfahrungsort. Und je stärker und klarer die Liebe ist, umso mehr Ahnung bekommt ihr in eurem Leben von Gott. Weil die Liebe der eigentliche und erste und letzte Erfahrungsort Gottes ist. Die Umwandlung der Verliebtheit zur wahren Liebe ist vielleicht das wichtigste Must, das ihr meistern sollt. Dann hat euch Gott nicht nur am Anfang zusammengeführt, sondern er kann euch dann ein ganzes Leben lang führen. Und dann kann unentwegt unterwegs jenes wunderbare Alleluja angestimmt werden, das diese Trauungsfeier auch trägt und das wir dann nachher gleich hören werden, dieses wunderbare Halleluja von Leonard Cohen. Und der war nicht ein Romantiker. Habt ihr den Text einmal genau angeschaut und nicht nur gewählt, weil das Halleluja natürlich so ein betörender Sound ist. Ja? Aber der Text ist interessant, weil im Text wird nicht romantisch von der Liebe erzählt, sondern von König David wird erzählt. Wir haben ein paar Davids ja auch im Raum heute, also sagt das jetzt so, ist nicht ein Vorbild für euch. Und der ist in seiner durchaus unmoralischen, ja kriminellen Begebenheit, der sieht auf dem Nachbarshaus die Bethseba, wie sie nackt badet, und spannt sie dem Urias aus, indem er, der König, den Soldaten an die erste Front schickt und der dort umkommt, damit er die Bethseba heiraten kann. Der hat sich verschaut. Und trotzdem, und das finde ich jetzt ganz wichtig, bei allen Fehlern, die man in einer Ehe machen kann, das könnt ihr von Cohen lernen und von diesem Halleluja, der sagt dann plötzlich, nach all diesen schaurigen Erfahrungen, die er besingt von König David, in seinem Lied abschließend den wirklich tröstlichen Satz: Und auch wenn alles schiefgegangen ist, also schlimmer kann es ja nicht kommen, aber und auch wenn alles schiefgegangen ist, werde ich vor dem Gott des Gesanges stehen, mit nichts auf meiner Zunge als ein Halleluja. Also ich freue mich dann nachher schon auf euer Halleluja. Und er singt dieses Halleluja dann so oft, dass es uns nicht mehr aus dem Ohr und aus dem Herzen gehen will. So, wenn ihr euch jetzt noch traut, dann traue ich euch.